You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Jene, der Kampfsport-Podcast. Jetzt muss ich nochmal.
Meine Fresse, hier ist aber auch was los.
So, Fabrice, nochmal von vorne an. Okay. Herzlich willkommen bei Ruf der Jene, der Kampfsport-Podcast mit dem Rufen.
Und mit dem Chris. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Erste Mal jetzt in dem Studio im schwarzen Samt. Das einzige Podcast-Studio komplett schwarzen Samt. Boah. Erstmal schöne Grüße an Helge, der mir den Samt besorgt hat. Ich sage nicht,
ich
woher.
Ich möchte nicht wissen, wie dein Wohnzimmer aussieht.
Ich sage nicht, woher. Auf jeden Fall, wenn wir gleich offline sind, sage ich dir, woher.
Also ist schon, Ständer,
also ist schon geil, ne?
Ständerstöffchen, muss man sagen. Ne?
Also für die Leute, die es jetzt nur hören können. Da ist der schwarze Samt, für die, die es sehen können, schon ganz geil.
Da kriege ich gleich die Idee von der Fetischparty hier.
Wir haben gerade zweimal die Folge angefangen.
Erste Mal eigentlich.
Dass wir
eine Folge abgebrochen haben und von neuem angefangen haben.
Und der Grund war eigentlich...
ein ganz doofer Grund eigentlich.
Ja, wir haben uns so ein bisschen verzettelt. Oder?
Ja.
Und zwar ging es darum,
ich habe schon echt 2 Stunden gequatscht, da musst du was abbrechen.
Und zwar ging es darum, ich habe eine E-Mail bekommen über einen Hacker-Workshop. Und jetzt hatte der Chris und ich gerade und
also wer nicht weiß, was ein Hacker ist.
Ja, erklär mal kurz.
Ich grätsche mal dazwischen. Das ist so ein der Tanz, den die All Blacks, die Rugby-Nationalmannschaft.
Ja, nicht nur die.
Ne? Und die dann aufführen. Das ist so ein kulturelles Ding von den Maoris in Neuseeland. Neuseeländischen Ureinwohner, hier, Achtung, gefährliches Halbwissen. Mhm. Die machen das vor Fußballspielen, Footballspielen, Rugbyspielen.
Oder einfach auch, wenn irgendjemand von denen heiratet oder irgendeinen besonderen Lebensabschnitt.
Oder einfach auch mal, um so irgendwas abzufeiern. Ne? Darüber haben wir gerade unterhalten, ob das okay ist, wenn...
Okay ist es schon. Die Frage war, wo zieht man die Grenze? Ich war der Meinung... Wenn irgendwelche weißen Menschen hier aus Deutschland sich hinstellen und sagen, ich gebe einen Hacker-Workshop, hat einen faden Beigeschmack, bin ich ganz ehrlich. Und ja, dann hat der Chris gesagt, man muss aber auch irgendwo mal eine Linie ziehen. Was ist denn das bestes Beispiel bei Muay Thai?
Bei Muay Thai, der Ramuai, bei Kru zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel da, hey, meiner Meinung nach, man muss gucken, wie sehe ich das auch? Das ist, weißt du, du kriegst nie alle Leute zusammen. Aber ist das jetzt kulturelle Aneignung. Ich finde, das ist ein ganz fürchterliches Wort, muss ich dazu sagen. Und,
was ist denn für dich kulturelle Aneignung? Um das mal kurz jetzt abzustecken.
Also wenn ich persönlich für Dinge aus einer anderen Kultur übernehme, wenn ich jetzt so einen Hacker-Workshop mache, ist das genauso, wenn ich einen Salsa tanze oder einen Tango Argentino. Wenn der Maori an sich sagt, ne, ich habe da keinen Bock drauf, dass ihr das macht, ne, ist das vollendend zu akzeptieren.
Ja, aber die haben ja keinen Bock drauf.
Ne? Wenn die da keinen Bock drauf haben,
laut Wikipedia und UNESCO Kulturwelterbe, genau. Möchten die nicht, dass das zum Beispiel, ich kann mich erinnern, es gab mal, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, es gab mal eine Werbung, ich glaube von irgendeinem Autohersteller, die haben diesen Hacker mit in die Werbung mit reingenommen. Und ich glaube, da war auch der Aufschrei groß. Ich glaube, das war VW oder irgendjemand. Das finde ich dann zum Beispiel wieder so eine Sache, da wird wieder Geld mit generiert, aufgrund von irgendeinem eine kulturellen Geschichte.
Hey, money makes the world go round.
Ja. Aber ich verstehe schon, was die Maori dann sagen, dass sie sagen, nee, das ist uns heilig. Akzeptiert das bitte.
Also wie gesagt, wenn solche Geschichten, ne, wenn die sagen, wir haben da keinen Bock drauf, macht das nicht, würde ich persönlich sagen, ich mach das nicht.
Ja.
Ne? Aber das muss jeder für sich selber erfinden. Was ist los? Das kann man jetzt nicht sagen, mach das jetzt nicht hier. Das muss jeder selber wissen. Vielleicht ist dieser Typ ja ein zertifizierter Hacker-Instructor. Ja, weiß ich doch nicht. Vielleicht hat der von dem neuseeländischen Hacker-Kulturverband den Auftrag gekriegt, in die Welt rauszugehen, wie so
ein
das ist
ein Heilpraktiker, mehr kann ich dir nicht dazu sagen.
Ist ein Heilpraktiker,
der da so ein bisschen die Nerds hinterm Tisch hervorholt und sie so ein bisschen in der
Männerwelt
so ein bisschen vereinigen möchte.
Weißt du, was ich glaube? Da stehen 30 Leute, bölken denselben Text, machen dazu,
ja, ganz genau,
machen dazu harte Bewegungen, dann wieder immer Hacker, die hauen sie vor Brust rum, Bart,
ja, ja,
bababab,
auf ein Brüstchen
raus.
Ne? Ich habe das Video gesehen.
Ne? Ja. Auf jeden Fall,
der Kreissparkassenangestellte, so sieht der aus ungefähr.
Da, nee, nichts gegen Kreissparkassenangestellte.
Ja, aber ist schon komisch, wenn du 30 so
auf jeden Fall,
Typen da siehst.
Auf jeden Fall ist das
oberkörperfrei.
Kannst du das Gleiche haben, wenn du im Bierkönig bist auf Mallorca? Alle grölen denselben Song mit, ist halt Ballermann.
Ja, ist kulturelle Aneignung.
Nee, das ist Deutsch.
Ja. Ich hatte vorhin schon mit dir darüber gesprochen. Ich verstehe soweit den Gedanken. Ich verstehe, dass der Deutsche gern Sachen aus dem Ausland kopiert, weil
warum
wir...
Warum der Deutsche an sich? Lass
das sein. Kann ich dir sagen, warum.
Ich mag das nicht.
Doch, kann ich dir sagen, warum. Weil uns es abtrainiert wurde, ein bisschen stolz zu sein auf die eigene Nation.
Ja, was soll man denn da als Ritual machen? Bücher verbrennen?
Ja, aber wenn du ganz weit zurückgehst, kannst du vielleicht bei den alten Germanen oder bei den Barbaren gucken, ob es da vielleicht irgendwelche rituellen Tänze gab.
Gibt's mit Sicherheit auch.
So, ansonsten also haben
Wikinger-Kram, Barbaren-Kram und Reenactment und so, das ist ja ein großes Thema.
Ja, aber ansonsten haben wir keine spannende Kultur, wenn du mal so überlegst.
Das stimmt
doch
gar nicht.
Doch, nein, das hat damit nichts zu tun. Aber geh jetzt mal nach München, Oktoberfest, und dann laufen sie in Lederhosen rum. Das ist für mich, oder Schuhplattler tanzen oder so. Das ist für mich keine spannende Kultur.
Aber du suchst ja auch wieder das Amerikanische raus.
So ja, aber nein, so sind, nein, aber so sind
Deutsch,
die Menschen.
Das ist aber
so
nicht
sind,
Deutsch, das ist bayerisch.
Ja gut, aber das ist
ein
gehört zum deutschen
Bergvoll.
Aber das gehört zum deutschen Kultur, zur deutschen Kultur.
Nein, das gehört zur bayerischen Kultur.
Ja, dann sag mir mal was du mit der deutschen Kultur verbindest, was spannend ist. Ich pass auf, das ist nicht negativ gemeint, aber ich sehe, dass die meisten, die hier in Deutschland leben, wohnen, geboren sind, dass die sich aus dem Ausland... Bestes Beispiel, die Cassie.
Ja.
Was ist die für ein Fan? Was für eine Kultur?
Rock'n'Roll-Fan.
Rock'n'Roll-Fan, ja. Die hat was von einer anderen Epoche, von einer anderen Zeitepoche, von einer anderen, aus einem anderen Land für sich so gefunden. Weil sie die Musik geil findet, mit Sicherheit. Weil sie die Kultur geil findet.
Weil sie in Österreich aus dem verdammten Dorf kommt.
So, siehst du, das meine ich ja. Du kommst aus einem Land, wo es nicht so spannend ist wie in anderen Ländern.
Aber die kommt aus Österreich, das hat mit Deutschland doch nichts zu tun.
Ja, aber Österreich ist genauso spannend wie Deutschland. Und Schweiz und Luxemburg und Polen. Tut mir leid.
Das ist seine Meinung, ne?
Nein, jetzt seid doch mal ehrlich.
Liebe Schweizer, liebe Österreicher.
Seid doch mal bitte jetzt ganz ehrlich. Sag mir doch jetzt mal eine spannende... Jedes Land ist wunderschön und schön. Ich will da jetzt gar nichts sagen. Aber sag mir doch, nee, brauche ich nicht rauskommen. Aber sag mir mal eine spannende Kultur.
Wie, Deutschland hat eine spannende Kultur?
Sag mir mal was.
Was soll ich dir denn jetzt sagen? Ja. Soll ich dir jetzt einen Tanz raussuchen?
Nee, kein Tanz.
Deutsche sind keine Tänzer.
Das ist es ja. Und wenn du aber dann sagst, ich bin aber mehr so in dieser Region
so
unterwegs.
Und dann sagst du, dann ist das so, ja, mit dem Deutschen. Digga, das ist genauso, wenn einer sagt, ich bin Perser. Mann, Alter, der ist kein Perser, ist Iraner. Perser waren das früher, ne? Als Alexander der Große noch existiert oder irgendwas. Das ist genauso wie gesagt, ich bin kein Deutscher, ich bin Kelte.
Hä? Ja.
Das ist Blödsinn.
Ja.
Ich bin kein verdammter Kelte.
Pass auf, aber das Ding ist, weil wir...
Polnische Wurzel.
Nein, weil wir im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel Scheiße gebaut haben.
Nicht wir.
Ich war Deutschland, gar nicht dabei. Ich auch nicht. Aber Deutschland, ich rede von wir, Deutschland.
Von uns Deutschen,
denke ich, und da ist meine Theorie, wurde uns und wir haben uns selber so ein bisschen anerzogen, das so ein bisschen alles abzulegen. Und auch, wir hatten das Thema auch mit den Flaggen schon und auch irgendwie stolz mit der Flagge irgendwie zu laufen. Das hast du in Deutschland nicht so wie in anderen Ländern. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, wir haben uns das selber so ein bisschen aberzogen, stolz zu sein.
Uns geht das einfach viel zu gut, dass wir immer in alle anderen Richtungen gucken müssen oder gucken wollen. Weil wir haben die Möglichkeit zu reisen, uns geht es super gut, uns geht es gar nicht schlecht. Wir müssen so einen ganzen Gelumpe nicht haben. Die Leute gehen in die Welt rum, gucken sich andere Kulturen an, kommen anders wieder. Ein Mindset ist anders. Von jeder Reise, wie du kommst.
Haben wir schon drüber gesprochen, ja.
Kommst du eben anders wieder. Und ich finde jetzt, der direkte Vergleich ist für mich halt das Thai-Boxen bei Crew Ramuai. Wenn du das machst, das ehrt dein Camp, ehrt deinen Trainer, ehrt den König.
Finde ich gut.
Er hat die Götter. Und,
ist er gleich mit Capoeira.
Und die sagen, das bringt dir ein Deutscher hier bei. Bub, fertig.
Genau. Ist das gleiche mit Capoeira.
Aber was halt interessant jetzt wäre, ne? Ja. Kommen wir auf diesen Männlichkeitsscheiß nochmal zurück, ja, von dem Typen. Ne? Den, ja, Hacker-Workshop, deine Männlichkeit rauszugehen, wenn ich den verdammten Hacker mache. Alter, geht in den verdammten Kampfsportverein oder fangt an zu pumpen, geht Holz hacken. Benehmt euch einfach wie ein Kerl. Fertig.
Was ist die Definition von Mann?
Wann ist der Mann ein Mann?
Ne? Könnte man jetzt Männer auch wieder...
Männer führen
Kriege. Was ist die Definition von Mann? Ist ein Mann...
Definiert jeder anders.
Ja gut, aber wofür brauche ich dann Hacker-Workshop? Muss ich mein Inneres rauslassen oder was?
Mach das jetzt nicht an einem scheiß Workshop fest. Der Typ ist ein Pfosten.
Ja, natürlich ist er ein Pfosten.
Sag ich jetzt einfach mal so.
Und auch alle, die daran teilnehmen.
Boah, jetzt hast du aber wieder eine Menge Leute abgesaut hier. Boah,
nein, pass auf, ich lese euch die E-Mail vor. Hallo Männer, ich weiß nicht, ob es sich schon bis zu euch herumgesprochen hat. Ich veranstalte am 18.10. wieder einen Hacker-Workshop mit Stefan Ulbrich und freue mich total, mich mit euch und eurer Männerenergie zu verbinden, dieses kraftvolle und ursprüngliche Ritual zu feiern. Und jetzt, gerade wo ich das so durchlese, denke ich mir, ja... Ich denke mal, durch dieses ganze Gender-Scheiß um uns herum, ist das so wieder so, wo einer so ein bisschen hier
das ist auch
die
so.
Kohle riecht.
Also es gibt eine Menge von diesen Workshops tatsächlich, wenn man mal so Werbung guckt und so, auch so in so Men's Health oder so, oder irgendwelche solchen Zeitungen, sind tatsächlich, werden solche Workshops beworben halt. Krass, finde ich krass. So im Wald zu gehen und dann im Wald zu pennen, boah, das ist ja gerade voll Mode auch, ne? Und solche Geschichten. Ja, was ist ein Mann? Ey? Ein Mann ist ein Typ, ne, der kann seine Frau beschützen oder beschützt seine Frau. Der ist, der zieht seine Kinder liebevoll auf. Mhm. Ne?
Weiter?
Der ist hier eine.
Weiter?
Brauchst du noch mehr?
Ja, zähl mal weiter. Zähl mal auf das, was dir so einfällt.
Was mir so einfällt. Ja. Ne? Kann handwerken, ne? kann viele Dinge machen. Mhm. Ist einfach Dings. Stellt sich vor die Schwachen. Macht Dinge.
Okay, jetzt kommt. Ist ein Mann auch jemand, der Schwäche zeigen darf?
Mit dem Heulen und so?
Ja.
Heutzutage,
jeder
heult mal. Ich heul jeden Tag, wenn ich zur Arbeit muss. Wenn ich auf dem Airbike sitze, heul ich jedes Mal.
Ich bin jetzt wieder auf dem Airbike.
Boah, Alter.
Ich hab's geliebt.
Alter.
Ne, aber jetzt mal wirklich. Gerade wenn man so über die mentale Gesundheit spricht.
Ja.
Und auch mal so Schwäche zeigen und so.
Ja, wir sind ja jetzt ich bin ja jetzt groß geworden.
Darf ein Mann in der Öffentlichkeit Schwäche zeigen?
Nein.
Komplett nicht?
Komplett.
Vor seiner Familie?
Ja.
Ja, aber warte mal, in der Öffentlichkeit?
Nein.
Wenn ich jetzt, Beispiel, meine Tochter hatte hier den 15-jährigen Tanz, ne? Ja. Also muss man sagen, Quinceanus ist im lateinamerikanischen Raum, wird groß gefeiert. Und dann gibt es einen Vater-Tochter-Tanz. Und dann habe ich mit ihr getanzt und dann habe ich vor allen Leuten auch beim...
Ist Familie.
Das spielt ja keine Rolle, waren aber auch Freunde dabei.
Ist Familie. Freunde sind Familie.
Das ist in Ordnung?
Freunde sind Familie, die du aussuchst, klar.
Ja, ja.
Ey, das ist was anderes. Da zeige ich keine Schwäche, ne? Da zeige ich Gefühle. Da muss
ja,
ich
das
mal,
meine ich
da
ja mit Gefühle zeigen.
Nein, das Schwäche zeigen und Gefühle zeigen sind zwei ganz andere Dinge.
Weiß ich nicht.
Ich aber.
Nee. Gefühle zeigen?
Ja.
Kann vieles bedeuten.
Kannst Gefühle zeigen?
Ja.
Ne? Normale Gefühle, Durst, Hunger?
Ja.
Nein. Ich kann auch, ey, jeder hat Angst. Wenn einer sagt, er hat keine Angst, ne, ist entweder Lügner oder ein Psychopath.
Richtig.
Ne, das passt nicht.
Ja, ja.
Alle Leute haben Angst. Ja. Die sind alle voll mit Ängsten oder so. Jetzt muss man mal gucken, die Generation, in der ich aufgewachsen bin, da war so, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Jung und Beinen nicht und solche Geschichten. Ne? Muss man sowas? Nein. Man kann Kindern heute ganz normal, ist ganz normal, Emotionen zu zeigen, ist in Ordnung. Emotionen zu zeigen, ist in Ordnung. Stehe ich jetzt irgendwo, da stehen aber drei Mann, die wollen mir aufs Maul hauen, da zeige ich keine Schwäche. Das sind drei fremde Arschgeigen, ne, die den Arschtritt haben wollen. Mhm. Fertig. Da kann ich doch keine Zwischen. Auch bitte nicht. Da gibt es auf jeden Fall was aufs Maul.
Ja, gut, das hat jetzt mit Gefühle nichts zu zeigen.
Das, doch, heißt, das nee. Schwäche zeigen.
Ja, nee, so eine Schwäche meine ich jetzt nicht.
Hast du aber gesagt.
Ja. So, das meine ich nicht.
Wir haben ja ein Kommunikationsproblem, mein Freund.
Nein, das meine ich nicht mit Schwäche zeigen. Ich meine Schwäche zeigen irgendwie draußen. Weiß ich nicht, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber das meinte ich.
Ich will eine Katze überfahren und du lässt dich daneben und fängst an zu heulen.
Nein, das auch nicht. Aber so ein bisschen Mitgefühl zeigen, Gefühle zeigen, nicht ja, so hier diesen harten Brocken immer raushängen lassen.
Das siehst du jetzt eben, Gefühle zeigen, ja. Man zeigt Gefühle, ja. Ey, wenn ein Tier zu Schaden kommt, ne, da finde ich das voll scheiße. Da würde ich entweder, wenn einer...
Ja, aber da heule ich nicht.
Wenn einer,
also ich persönlich heule da nicht.
Ich habe ein Dings hier, ich habe einen Igel gefunden, ne, der von so einem scheiß Mähroboter da angefahren wurde. Boah, das Viech hat schon ordentlich in den Eiter gestunken. Ich habe den in die Tierklinik gebracht, ne, und die mussten den einschläfern, konnten nichts mehr machen.
Du hast geweint davor.
Ich habe nicht geweint, aber ich hatte schon einen fetten Kloß im Hals, weil ich mag Igel erstmal, ne, ich mag Tiere im Allgemeinen, ne.
Lass den Satz stehen. Ich mag Igel im Allgemeinen.
Ja, und ich fand das schon scheiße. Ich hätte gerne gehabt, dass er überlebt. Weil mir wären viel zu viele Igel überfahren.
Ja, aber du hast echt einen Kloß an dem Hals gehabt?
Ja, habe ich.
Weil, wenn aber das war jetzt
um Tiere geht.
Das ist aber das war jetzt kein Tier, den du irgendwie über Wochen, Monate lang gepflegt hast. Den hast du jetzt auf der Straße gefunden.
Den haben wir auf der Straße gefunden, ja.
Ach, guck mal an. Der ist aber auch
da zeig ich weicher dann, Kern. Da zeige ich dann Gefühle.
Ja.
Natürlich habe ich einen weicher Kern. Ne, gefangen wie sagt der Stefan immer, in einem Typen mit einer zerschlagenen Fresse, der aussieht wie ein englischer Hooligan.
Ja, ist ein spannendes Thema.
Sehr erniedrigend ist
spannend. Erzähl mir mal zu dem, mit Muay Thai kenne ich mich noch nicht so aus, was diese rituellen Sachen angehen. Am Anfang, wenn ich mich beim Muay Thai anmelde, wird mir dann direkt von Stunde 1 so ein bisschen auch beigebracht, dieses Ritual am Anfang mit diesem Grüßen und so.
Boah, das macht ihr, mit dem Grüßen und so, das sollte auf jeden Fall so sein. Das macht jeder Verein anders, ne?
Ja.
Also ich war mal in einem Verein, ich kam da rein, die haben nicht mal Tag gesagt, die kannten mich nicht. Da hat keiner irgendwie dich begrüßt oder so, keiner Tag gesagt. Die haben alle ihre stinkenden Bandagen, die haben echt gestunken, ihre stinkenden Bandagen gewickelt und haben dann irgendwann angefangen zu trainieren. Finde ich voll kacke.
Ne? Aber diesen Tanz mit dem Mongkong um den Kopf, das ist aber dann nur, wenn irgendwelche Kämpfe stattfinden. Also es ist nicht beim Training, ne?
Es gibt vielleicht Vereine, die das auch vorm Training einmal machen, ne? Zum Üben zum Beispiel.
Was wird da gemacht? Wird da irgendwas gehuldigt?
Ja, du erst damit dein Camp, dein Trainer, die Götter, ne? Bestimmst die Göttermilde und willst deinen Gegner beeindrucken, weil die stehen ja immer da, ne? Also mittlerweile stehen manche schon da, imitieren so eine Maschinenpistole oder was, ne? Maschinengewehr. Meistens aber Pfeil und Bogen. Oder ein Speer oder irgend sowas. Und ich glaube, der König wird auch geehrt. Der König von Thailand ist ja da gottgleich auch, ne? Und dann ehren die das. Und
ich finde das extrem spannend. Wir haben so beschissen angefangen mit diesem Hacker und mit dieser kulturellen Aneignung. Aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist ja nichts anderes im Capoeira auch. Da sind ja auch diese rituellen Gesänge und die rituellen Tänze.
Das ist.
Und die bestimmten Traditionen, die dann so mit einfließen in dem Sport. Und ich finde, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das öffnet jetzt eine andere Tür in meinem Kopf.
Einen anderen Blickwinkel. Ja, manchmal hilft schon Perspektivwechsel, um das ein bisschen anders zu sehen. Man kann das alles super kritisch sehen, man kann das alles immer verteufeln und wie gesagt, kulturelle Aneignung. Ich finde das ein ganz, ganz schlimmes Wort. Das gibt es mit Sicherheit. Ich finde es trotzdem ein schlimmes Wort. Das ist ja immer die Frage.
Ja, aber was ist denn für dich kulturell?
Ist das die Frage, wenn ich sowas mache und Leute anschreibe, sagen wir mal, ich schreibe jetzt das Außenministerium an oder gehe hier zur neuseeländischen Botschaft und sage, boah, ich finde eure Kultur so toll und alles super. Mhm. Das ist ja auch mit den Maori-Tattoos. Ich weiß von Leuten, die in Neuseeland waren, die Maori-Tattoos hatten, die kamen wieder, haben die wegmachen lassen. Weil haben gesagt, ey, die waren da, die Leute fanden das voll scheiße. Mhm. Will ich nicht. Ich habe ein Buddha-Tattoo. Ich darf mit einem Buddha-Tattoo nicht nach Sri Lanka einreisen, weil in Sri Lanka, das sind Hardcore-Buddhisten. So, das geht schon fast in den Bereich.
Warte mal. Achso, als Buddhist darfst du dich nicht tätowieren lassen.
Nicht als Buddhist, sondern die sagen, ey, das ist auf deiner Haut. Du schwitzt auf deiner Haut, das ist unrein. Und du hast da einen Buddha drauf, finden wir kacke, wollen wir nicht.
Oder ja, aber wenn du selber Buddhist bist und hast ein Buddha-Tattoo hinten drauf?
Das spielt gar keine Rolle. Die schicken dich sofort wieder nach Hause am Flughafen, wenn die das sehen.
Wo ist das?
Sri Lanka.
Ja.
Ne? Weil meine Tochter ja in Sri Lanka war, dann habe ich gedacht, so, ja, ich kann dann kommen, aber dann kannst du da am Strand, dann kannst du mit dem Rushguard rumlaufen. Ne? Weil, wie gesagt, die finden das voll scheiße. Muss ich akzeptieren.
Übrigens, Alexandra Grauvogel, das nennt sich Rushguard, nicht eng anliegendes T-Shirt.
Ja, das ist ein eng anliegendes T-Shirt aus Polyester. Da haben eine ganze Menge Polyester leben für lassen müssen.
Ja. Nee, finde ich echt spannend. Jetzt, also nochmal, Stefan Ulbricht, tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden irgendwie vom Koffer geschissen habe.
Aber ordentlich.
Das einzige Problem ist, pass auf, das einzige Problem, was ich damit sehe, ist, du kannst einen Hacker-Workshop machen, aber dann lass diesen Workshop von einem Maori machen oder von einem Ureinwohner Neuseelands oder eventuell mit einem Segen von jemandem, der sagt, ey, der hat das bei mir gemacht, der weiß, was er tut.
Ja.
Aber der Typ, ich hab's ja recherchiert, ist ja nicht so, dass ich mich hier hinsetze, Leute, ja, sondern der Typ hat auf YouTube Instruktionen, wie man die Wörter ausspricht, was die Wörter bedeuten. Das heißt, er hat es sich selber irgendwo aus dem Internet zusammengesucht.
Weißt du doch gar nicht.
Doch, das weiß ich. Glaub's mir.
Ja?
Ja, weiß ich.
Investigativ.
Ja, das weiß ich.
Aber ist ja genauso mit dem Jaido, ja? Hier dieses Schwertziehen. Wenn du das in Düsseldorf machst, das ist eine große japanische Community, ich glaube die größte in Europa sogar. Mhm. Habe ich noch nie von jemandem gehört, von den Japanern, die sagen, ey, du machst hier Jaido, das ist ja jetzt hier so ein, auch so ein Kulturgut, ne? Oder Kendo, ne? Boah, weißt du, dann darfst du wahrscheinlich auch nur dieses Keltenring machen hier in Deutschland, ne? Wie gesagt, die Grenze ist da sehr, sehr schwummerig und fließend. Wie gesagt, wenn jemand sagt hier, das neuseeländische Außenministerium sagt, Kulturministerium sagt, wir wollen nicht, dass ihr das macht, dann ist das zu akzeptieren. 1:1.
Ja, aber da muss man wirklich jetzt die Grenze
ziehen. Weil so wichtig ist das nicht.
Ja, da muss man wirklich die Grenze ziehen. Was ist genau kulturelle Aneignung?
Ey, will ich gar nicht. Jetzt habe ich gar keinen Bock drauf. Ehrlich. hab ich echt gar keinen Bock drauf. Weil das ist so ein Ding, da können wir...
Nee, aber dann ist dieses Thema Podcast mit dem Muay Thai und mit dem Capoeira und mit dem Jaido, dann ist das wirklich ein sehr spannender Punkt, um drauf zu mal zu gucken. Ja, aber ich übe diese Kampfsport, diese Kampfkunst aus.
Weil ich die geil finde.
Weil ich die Kultur gut finde und ich will nichts hier ins Lächerliche ziehen, dann ist es für mich sehr weit weg von kultureller Aneignung.
Die Geschichte jetzt hier, ne? Was ist denn, wenn ich Buddhist werde? Da eigne ich mir eine andere Religion an. Ist das korrekt, wenn ich jetzt eigentlich als Christ geboren wurde? Das ist der größte Scheißdreck, ne? Und diese Diskussionen sind so ermüdend, dann sollten wir hier vielleicht mal hier Markus Lanz einladen. Ne?
Nee. Besser nicht.
Ja,
also aber um jetzt mal so ein bisschen von der kulturellen Schiene wegzukommen.
Ja,
wir sind ja jetzt hier nicht so ein Kulturpodcast, ne?
Ja.
Sondern.
Da hätte ich meine Brille mitgebracht.
Jetzt gab es ja letztens in Frankfurt Octagon, Veranstaltung.
Ja.
Mega
Veranstaltung.
Dalista hat gewonnen.
Katharina Dalista gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg.
Dennis Ilbay hat gewonnen.
Ralf Reich war ja vor Ort, habe ich gesehen.
Andi Konda auch in der Ecke.
Ja,
Andi Konda ist ein Grappling-Trainer. Ne?
Ja.
Der Dennis, ich habe den angefragt, der macht auf jeden Fall einen Podcast mit uns. Ne? Ich muss ihn jetzt die Tage mal anrufen.
Sehr gut.
Ja. Und über Profitum, Profis im Sport, Profis im MMA speziell. Weil ich weiß, der Dennis trainiert sehr viel, der ist schon sehr lange Profi, ist auch
jung. Wo wohnt er?
In Köln.
Okay.
Ist der Kölsche Jung.
Mhm. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dem Weg weiter? Gerade was deine Liste angeht. Was glaubst du?
Boah, keine Ahnung. Ey. Bin ich ehrlich,
meinst du jetzt von Octagon nach Bellator oder?
Möglich ist das. Aber wenn die schlau sind, bleiben sie erstmal bei Octagon. Weil ich glaube, das ist nämlich eine... Also ich habe mit jemandem gesprochen, der dabei war, mit dem Ralf. Ne, der sagte, so die bestorganisierteste Veranstaltung. Und er sagte, es war besser wie bei We Love MMA. Und We Love MMA war schon Premium organisiert. Also wirklich richtig gut. Da muss man den Leuten für Deutsche, weil die jetzt für deutsche Verhältnisse, aber das hatte schon richtig Profiniveau, was die gemacht haben. Und er sagte, das war jetzt noch viel, 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 viel besser. Da sind ja Tschechen, die das machen. Und
Octagon, ne?
Octagon. Mhm. Und das ist wohl richtig, richtig gut. Das ist so... Das nächste Ding hier in Europa könnte das die UFC quasi hart in den Arsch treten.
Echt?
Ja. Weil die sich jetzt nicht wie KSW hat sich zum Beispiel nur auf Polen konzentriert, ne? Und KSW war auch eine super Veranstaltung. Frei, super, richtig toll. Leute sind einfach da geblieben, sind nicht in die UFC gewechselt, weil die da einfach besser bezahlt wurden und besser behandelt wurden. Mhm. Und nicht so nach dem Motto, ja, du bist jetzt hier, du kommst jetzt hier irgendwie aus Europa, ne? Ey, wir haben ja in Amerika das, was wir alles haben wollen. Ja, aber das ist so genauso, wenn du jetzt sagst, ich bin im Football, ja, wir sind das beste Team, ne? Weltmeister, nee, bist du nicht, du bist amerikanischer Meister, fertig.
Mhm.
Weil die ganze Welt gar nicht mitspielt.
Mhm. Shoutout League, kennst du die?
Nee.
Österreich.
Was ist das denn?
Amateur-MMA.
Oh, das ist cool.
Ist richtig geil. Ich hatte die beiden Jungs
mal...
Warum
weiß ich sowas nicht?
Ja, ich hatte die beiden Jungs mal, ich hatte mit denen eine Folge aufgenommen, aber aus Internetproblem mit dem Provider-Programm, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, gab es da so heftige Schwierigkeiten, dass du die Folge nicht ausstrahlen konntest.
Oh, shit.
Und dann hatte ich mich nochmal mit denen zusammengesetzt und wir haben eine zweite Folge aufgenommen und es war wieder das Gleiche. Da sind zwei Jungs, die kommen aus Wien, aus Österreich.
Mhm.
Shoutout Fighting League. Müsst ihr mal gucken. Wirklich, die stecken da wirklich ihr ganzes Herzblut rein. Wirklich schöne Übertragung, schöner Cage, die haben da jetzt so Contender-Series laufen, wirklich, wirklich wunderschön. Es sind zwei junge Burschen.
Da müssen wir da was machen, da müssen wir da mal was an den Start bringen.
Ja, ja, aber
also wenn ich,
ist Österreich, ne?
Ja, Österreich ist jetzt nicht aus der Welt, ne? Wien ist jetzt nicht so weit. Also falls ich mal irgendwann nach Wien fahre, ich hab das eigentlich auf dem Schirm auch, ne? Weil ich reise ja sehr gerne, mal ein Wochenende in Wien bin oder ein paar Tage vielleicht, 4-5 Tage, dann sollten wir, nehme ich mal das Aufnahmegerät mit, vielleicht kriegen wir das
ja.
geschissen.
Ja, sag's mal Bescheid, ich setze dich dann in Verbindung mit den beiden. Beide kommen auch aus dem MMA, trainieren auch und die hatten irgendwann die Idee, es gibt zwar mega geile Veranstaltungen, was MMA angeht, gerade in Österreich, aber es fehlt...
Schon immer, die Ettel Brothers haben schon damals sehr gut...
Aber die haben gesagt, es fehlt so für die Amateure, gerade speziell für die Amateure, dass da so ein bisschen professioneller aufgezogen wird.
Ja, das, wie gesagt, ist die Geschichte hier, die We Love MMA halt gemacht hat, in Deutschland sehr, sehr gut. Also die haben echt den Weg geebnet für alle, die da gekommen sind jetzt hier.
Weil We Love MMA hat mir nie das Logo gefallen.
Aber die waren sehr erfolgreich mit dem Logo.
Ja, aber das war so...
Ich fand das toll.
Ehrlich?
Alle haben das kopiert. We Love Boxing kam auf einmal auf.
Ja.
Ne? Dann haben sie alle sich auf diesen Zug versucht mit aufzuschwingen. Aber
so ein Herz für Tiere und ein Herz für Kinder. So, also ja, super. Hat mich daran erinnert.
Ein Herz für MMA.
Weiß ich nicht.
Doch, ich finde das super.
Nee. Also
du bist auch immer nur am Rummeckern.
Ja, da geht mein Designerherz so.
Nee, das war einfach... Und der Frank, der damals da der Matchmaker war, hat auch gesagt, das fand er auch so ein bisschen ranzig, aber das hat gerockt, hat gelaufen.
Buczynski.
Mhm. Ging super.
Und der ist auch viel unterwegs, ne? Der setzt sich auch wieder in Las Vegas wieder auf eine Veranstaltung.
Der ist nur unterwegs, ja gut, wenn du ein Profi bist, ein Kampfsportprofi bist, kannst du das machen, ne? Das ist ganz gut, kommst du teilweise gar nicht drum rum, musst du machen, ne? Und der kämpft ja auch selber noch wie ein Großer, ne? Und erfolgreich, der gute Frank.
Ja, sicher, wenn du nichts anderes machst.
Ja,
als 24 Stunden für BJJ zu leben?
Ja, komm, aber du musst auch, wie gesagt, du musst auch, musst trainieren müssen wir alle, ne? Also trainieren und gesund bleiben vor allen Dingen, ne? Was ja auch ab einem gewissen Alter nicht immer so einfach ist. Ne?
Octagon, Frankfurt.
Ja.
Ich habe die Anzeige gesehen und ich habe auch die Werbung gesehen und ich hatte dann auch gelesen, dass Mike Tyson vor Ort ist. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, guck an, in Offenbach. Mike Tyson war in Offenbach.
In Offenbach.
In Offenbach. Und dann habe ich gelesen, was er für einen Handschlag haben möchte. Also für ein Meet and Greet.
Ja.
600 Euro.
Nur?
Oh. Und da habe ich mir gedacht,
nehme ich gleich zwei Hände.
Wow.
Das ist frech.
Das ist wirklich frech.
Nee, okay.
Also was verlangt der denn schon? Du musst halt mal so
sagen. Was ist mit dem Drückerchen, wenn man ein Drückerchen geben will?
Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob die Selbstverteidigungsleute noch Mastro kennen. Mastro, wie hieß der? Der Belgier. Der mal eine ganze Zeit lang so ein bisschen in der Selbstverteidigungsszene ganz oben schwamm.
Also ich kenne ihn nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Ich guck mal, ob ich den
Nee, find. Komm, erzähl weiter.
Auf jeden Fall hat der Seminare gegeben und da hatte ich damals nachgefragt, einfach mal so aus Neugier, was der so dafür berappen würde. Und er wollte dann von Belgien oder Frankreich, ich weiß nicht, wo er jetzt genau lebt, nach Deutschland kommen und wollte dann für ein Seminar, wir waren im knapp fünfstelligen Bereich.
Nein!
Ja, wir waren im knapp fünfstelligen Bereich. Da denke ich mir, der ist jetzt kein Mike Tyson. Was nimmt ein Mike Tyson, um nach Deutschland zu kommen? Dass dann der Veranstalter sagt, okay, damit sich das rechnet, müssen wir ein Meet and Greet pro Kopf für 600 Euro los.
Alter, da zieht sich Mike Tyson doch selber rein. Das kriegt ja nicht der Veranstalter. Der stellt sich doch nicht hin für ein Meet and Greet.
Meinst du?
Weil der Veranstalter sagt, ey, Mike, stell dich mal dahin, hier wollen 1000 Leute.
Ja, aber der Veranstalter will auch ein bisschen wieder Kohle drin haben. Deswegen, was würde Mike Tyson nehmen für so eine Veranstaltung?
Also mich würde interessieren, was der für ein Drückerchen haben will oder für ein Bumsköpfchen.
Ne? Was?
Bumsköpfchen.
Wie Bumsköpfchen?
Kennst du nicht?
Nee.
Mit so kleine Kinder als Bumsköpfchen. Bup. So Köpfe gegeneinander. So ganz leicht natürlich. Mit Mike Tyson Bumsköpfchen könnte ich mir gut vorstellen.
Mike Tyson in seiner jetzigen Zeit.
Ja.
Der steht vor dir.
Ja.
Und gibt dir einen fetten Haken. Einfach so mit dem Handschuh ins Gesicht.
Ja.
Was glaubst du, was würde mit dir passieren?
Ich habe wahrscheinlich einen Genickbruch.
Ich glaube, ich wäre tot.
Du wärst tot.
Ich wäre tot, oder?
Ich hätte einen Genickbruch, schätze ich mal. Aber mit so einem, würde ich dann irgendwann später mit so einem Ständer
werfen. Glaubst du wirklich, ich wäre tot?
Ja.
Woran würde ich sterben?
Einfach Gehirn, Dings.
Gehirnblutung?
Ja, tot.
Wenn er genau hier.
Kaputt. Und Kieferbruch sowieso, ne? Alter, wenn der dir so einen.
Meinst du, ich würde dann noch mitkriegen, den Aufprall?
Nee.
Wupp, direkt ja, andere Zeit. Wupp,
genau. Vielleicht bist du nicht tot, aber auf jeden Fall schwerst behindert.
Ich glaube, ich wäre tot.
Ja.
Ich glaube, ich wäre echt tot.
Ja, weil du ja auch so ein Lauch bist. und hast eh Schwierigkeiten mit dem Nacken. Wir müssen dich ein bisschen hochpumpen halt. Ne?
Was? Ja, gut, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Nacken, aber das ist verschleißbedingt.
Ja, ja.
Arthrose.
Ja, wir haben alle Arthrose. Ja. Höre ich jetzt gerade die kleinste Geige der Welt?
Ich bin 45. Weißt du?
Ja, ich bin 45 und total kaputt. Nein, Blödsinn.
Ich habe mir wirklich so die Frage gestellt, für wie viel Euro würdest du dir denn geben?
Was denn?
Wenn einer sagt, hier, wie viel willst du haben, dass Mike Tyson dir ein voll durchs Fressbrett zimmert?
5 Millionen.
Mehr nicht?
5 Millionen.
Nee, kriegst du gar nichts mehr mit. Von den 5 Millionen.
Ey, Alter, ich habe einen Nacken wie ein Stier. Da passiert gar nichts. Ich gehe K.O., ja. Und hätte dann wahrscheinlich. Aber für 5
Wachkoma.
Millionen.
Wachkoma. Ich sag dir ganz klar, Wachkoma. Da kannst du mit deinen 5 Millionen nichts mehr anfangen.
Darf ich einen Mundschutz reintun? Ja, ne?
Mundschutz darfst du reintun.
Ja, das ist gut. Da gehe ich nur K.O.
Alles Mundschutz
gut.
Darfst du reintun, gehen aber, ne,
aber ich würd,
500.000
ey,
vom,
ich
würd, von
für
der 5
Millionen
weg.
Würde ich sogar gegen Mike Tyson kämpfen. Ja.
Ehrlich?
Ja. Ey, 5 Millionen, Alter, was ist mit dir? Da musst du alte Oma lange für stricken.
Nicht gegen Mike Tyson.
Doch.
Der holt einmal aus und das war's.
Ja, mein Gott. Da, kennst du den Kampf hier bei Monty Pythons hier? Drusus der Friedfertige?
Nein.
Der die ganze Zeit wegrennt?
Nein.
Bis der andere tot zusammenbricht?
Ja. Kenn ich nicht.
Auf dem, nach dem Motto. Ich darf den Ring aussuchen. Ich würde den größtmöglichen Ring aussuchen. Und wird nicht nur weg. Nein. Gegen so eine Legende zu kämpfen. Ich habe mal gegen Ferdinand Mack gekämpft. 14-facher Weltmeister, Vakuum-Kickboxen.
Ja.
War damals voll mein Held. Und Ferdinand Mack, also es gab keinen, der mir so hart einen reingeschüttet hat. Alter, ich dachte, der hat Beton im Handschuh.
Wie alt warst du?
Boah, da war ich schon Trainer. Da muss so Ende der 90er gewesen sein. Ich schätze mal, Mitte 30, Ende 30. Und Ferdinand Mack, und dann wollten wir eigentlich einen 4-Runden-Kampf machen, aber in der Pause kam sein Betreuer rüber und hat gesagt, lass mal 2 reichen auch. Ne? Hm. Weil Ferdi vorher zu mir sagte, oh, kommst vom Thai-Boxen? Ich sag, yo, ne? Oh, da können wir 5 Runden machen. Ich sag, ey, Ferdi, wir können 15 Runden machen, ist mir total egal. Ich war voll stolz drauf. Ich hab dafür was gekriegt, ne? Ich hätte aber auch umsonst gemacht, weil gegen so eine Legende mein Ring zu stehen. Aber wie gesagt, es hieß erst Showkampf, ne? Hm. Und da haben mir meine Jungs schon gesagt, damals vom PSV. Keiner wollte gegen den anderen antreten. Er sagte, der Ferdi macht keine Showkämpfe. Stimmt. Der hat versucht, mich zu killen.
Echt?
Ja. Und ich darf gar nicht dran denken, in seinem Prime, ne? Boah, Alter. Die haben ja mal gemeckert, weil er immer einen Kopfschutz auf hatte. Aber im Gegensatz zu anderen Leuten kann der sich nach gefühlt 100 Jahren Kampfsport, ne, immer noch vernünftig unterhalten. Der Typ ist nicht blöd, der hat keine Schüttellähmung, gar nichts. Also das hat schon seinen Sinn gehabt, mit dem Kopfschutz zu kämpfen. Das haben immer alle, waren immer alle verpönt und
ja,
so.
Ja, weiß ich nicht, ob das der Grund ist wegen dem Kopfschutz.
Ich sehe dazu.
Das ist ja minimal nur.
Ey, das ist aber egal. Das reicht. Das die Masse, ne? Wie gesagt, die Menge macht das Gift.
Ja, ja.
Ne?
Oder du lässt dich halt nicht treffen, ne?
Oder so, Roy Jones, ne?
Ja, ja.
Aber nicht jeder ist ein Roy Jones. Also ich habe 1000 Leute beim Training, die Hände immer unten lassen. Ich sage, Alter, wenn du Roy Jones bist, kannst du das machen. Ansonsten würde ich das sein lassen. Dann tritt man ihm so 3-4 vor den Kopf und dann irgendwann setzt so ein Aha-Effekt ein. Das ist nicht schön, wenn er vor den Kopf getreten wird.
Na klar. Ich hatte mal im Capoeira hatte ich ein Mea Lua. Den habe ich mal damals bei euch bei dem Workshop
gemacht. Ja.
Und der hat richtig 100% gesessen und der kam mit voller Wucht mit der Ferse hier.
Boah, den Alter.
Kiefer. Ich habe ganz kurz wirklich wie so Blitze gesehen.
Ja, genau.
Hab mir auch
genau.
Nichts anmerken
genau.
lassen.
Genau, Blitze.
Und bis heute, boah, das ist jetzt über 20 Jahre her, bis heute habe ich bei bestimmten Positionen, wenn ich so sitze und drücke zusammen hier ein Knacken drin. Also da muss irgendwas oben hier passiert sein. Ich hatte 2 Tage war das hier, tat hier alles weh oder so, aber nichts irgendwie, dass ich was angeschwollen war oder blau oder rot oder lila. Aber ich habe immer noch hier so ein leichtes Knacken seitdem. Und das ist so heftig, wenn du einen richtigen Tritt vor den Kopf bekommst,
Alter, so
vor dem Ballon.
So ein Spinning Backkick oder so ein Spinning Hookkick oder so, wenn du den kriegst, ne? Toll. Digga, das ist ja die Hölle. Da ist ja nicht nur die Körpermasse drin, sondern auch die Beschleunigung, ne? Und die Kraft aus den Beinen. Wenn das einer gut kann, ist das auf jeden Fall
ein Killer. Wie stehst du
zu
High-Kicks in der Selbstverteidigung?
Auf jeden Fall. Wenn man das kann.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn man das kann, warum soll man sich das wegnehmen? Wenn man das kann. Bei mir ist das so, bei mir ist so ein Highkick ist ein Reflex. Ich denke da gar nicht drüber nach. Der kommt einfach. Das Ding fliegt einfach hoch. Ich habe mich schon selber und dann mal im Wettkampf gewundert, wo kam der denn jetzt her? Ne? Also.
Ja, wie? Spürst du das? Oder siehst du gerade in dem Moment, dass deine Chance, deine das läuft Möglichkeiten,
und jetzt kann ich den kompletter Automatismus. Ich denke da gar nicht drüber
ja,
nach.
Ja, aber das heißt, in dem Moment siehst du, ah, die Deckung ist unten, ich setze oben einen an.
Nee, der setzt da nichts an, der kommt einfach. Ist wirklich so, der kommt einfach. Das gerade bei Kicks, die ich zum Kopf mache, die kommen einfach, ich plane die nicht. Wenn ich jetzt sehe bei jemandem hier bei uns beim Training, der hat die Hände unten, den kicke ich leicht mit dem Fuß an. Da treffe ich auch nicht mit dem Spann oder mit dem Schienbein oder was, sondern den kicke ich leicht mit dem Fuß an, das ist wie eine Backpfeife. Und die sagen, die denken dann auch schon mal, oh, fangen an zu taumeln, aber weil es das Bein ist halt. Ne? Das Bein hat halt Masse. Aber ich kontrolliere die sehr gut. Ich glaube, ich kann nicht mal richtig hart zum Kopf treten, weil ich mir das so abgewöhnt habe, weil die meisten Leute damit auch im Thai-Boxen gar nicht rechnen. René Müller hat mal damaliger mehrfacher Weltmeister auch im Thai-Boxen. Der sagte, ich trete gar nicht zum Kopf. Ich kann zum Kopf treten, aber ich trete gar nicht so. Low-Kicks zu treten macht viel mehr Spaß und kostet weniger Energie.
Ja. Du weißt, wer dreifacher Vereinsmeister war, ne?
Ja, ich weiß.
Karate.
Ich weiß.
Und als ich dann so in der hohen Phase war, so wo ich gesagt habe, boah, jetzt nur Training, da hatte ich mal eine Auseinandersetzung mit einem Typen bei mir in der Straße.
Ja.
Und ich war hinten an der Garage.
Hartes Pflaster hier.
Nee, ist jetzt kein Scherz. Und ich war hinten bei mir an der Garage. Mein Vater hatte damals so einen Boxsack gekauft. Damals gab es noch die, ich weiß, glaube, das war so eine Kampfsportmesse in Dortmunder Westfalenhalle. Da haben wir so einen fetten Boxsack gekauft. Und dann hat er sich auch noch beraten lassen. Dann sagte er, ja, dann nimmst du hier ganz klein geriebeltes Gummimaterial, da fehlt so, ey, weißt du, wie hart der Boxsack war?
Ja. So erinnert dich auch, so erinnert dich auch.
Du, hast ja nicht gewusst, wusstest ja nicht.
Alter, damit hat man sich echt viele Knochen geschrottet.
Und da habe ich dann in der Garage Gas gegeben und mir taten so die Hände weh. Und dann habe ich angefangen, so Kicks zu machen. Und ich hatte Stress mit diesem Typen und der war dann bei mir hinten am Garagenhof und ich bin dann auf ihn zu und wollte einen Highkick setzen und bin ausgerutscht. Und das ist
der
Klassiker. Und das ist für mich die Gefahr dann beim Highkick in der Selbstverteidigung. Da muss der wirklich hundertprozentig sein.
Also, ey, wenn
du Leute rutscht so schnell mit dem Standbein auf und liegst auf dem Boden.
Wenn Leute da trainieren, ich weiß, jetzt kommen manche, was wenn Eis liegt und was wenn da Blut oder Spülmittel auf dem Boden ist oder ja, irgendwas oder Flüssigkeit, bla bla. Ja, ja, was ist wenn? Was ist, wenn er eine Staude hat oder einen spitzen Stock? Ne? Das ist alles Bullshit, wenn du aus dem Sport kommst.
Ja, sag nicht, das ist Bullshit. Die Leute, die aus der Selbstverteidigung kommen, die achten schon darauf, gerade so diese Taktik-Leute, die achten schon darauf, ey, weiß ich nicht.
Wenn du Zeit hast.
Im Regen, auf dem Disco-Boden.
Wenn du Zeit hast.
Wie meinst du, wenn du Zeit hast?
Wenn du Zeit hast, dir die Umgebung anzugucken. Der Typ rempelt dich an und sagt, was willst du, Penner? Und dann will er dir eine reinschütten.
Aber wenn du, sagen wir mal, bei den Combatants bist oder eine gute Selbstverteidigungssystem, dann hast du das schon so ein bisschen verinnerlicht. Self-Awareness und so. Aber
mach ja alles rein, ne? Und du kannst das aber nicht ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Taekwondo komme oder aus dem Karate oder aus dem Kickboxen und im Training ständig Highkicks mache, werde ich das in der Selbstverteidigung nicht rausnehmen. Ich würde nie jemanden in der Selbstverteidigung in einem Highkick unterrichten. Das ist Blödsinn.
Ja, aber gerade Taekwondo, ne? Du bist so gut im Highkick.
Genau. Warum sollst du das rausnehmen?
Den kannst du ja auch im Schlaf machen.
Genau. Was nimmst du da raus? Und das sind dann einfach Reflexe auch. Antrainierte Reflexe. Bumm, die Dinger kommen. Bapp. Und dann fällst du eben. Oder du fällst hin. Und wenn du hinfällst, dann kommt ihr Luther Liefer zum Tragen. Bam! Mhm. Alter, ich bin so gut aufgestellt, ne? Mhm. Krass.
Ja, aber das ist die einzige Gefahr, die ich immer sehe beim Highkick. Nicht, dass ich den nicht treffe, sondern dass ich mit dem Standbein wegrutsche, weil ich zu viel Schwung reingebe.
Das ist so ein Anfängerfehler.
Ja.
Ist tatsächlich so.
Ja, aber ey,
wir haben
selbst
auch Leute,
die Profis.
Wir haben Leute an der Pratze. Die machen an der Pratze und dann fliegen sie auf den Arsch, weil, ne? Nicht genug gedehnt oder so, ne, versuchen dann noch höher zu treten oder der Pratzenhalter hält die Pratze doof und dann fliegen sie auf die Fresse. So was passiert. Mhm. Gut, dann machst du halt eine Imanari-Roll, ne, holst dir das Bein und reißt ihm alle Bänder im Knie. Fertig.
Ja. Hast du keinen Vertrag mit, ne? Fertig.
Man muss, ey, arbeite mit dem, was du hast. Ja. Fertig.
Finde ich gut. Also ich finde, wie gesagt, war eine Zeit lang, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, die gesagt haben, Highkicks, gerade Selbstverteidigung, lehne ich komplett ab. Und ich denke, nee, wenn ich wirklich so gerade mal aus dem Taekwondo komme und ich mache nichts anderes, als das Bein pausenlos über meinen Kopf zu dehnen,
genau,
dann nutze ich das.
Wir hatten letztens einen Taekwondo-Kadar, der hat bei uns mittrainiert, hier beim MMA. Und später haben dann noch ein paar Jungs mit dem nachher noch so, wollte ein bisschen Sparring machen. Hm. Die haben halt eine grottenschlechte Deckung. Weil die nicht boxen. Mhm. Ne? Und sobald du
aber dafür haben sie einen
sobald du nah dran stehst, ist Feierabend. Und unsere Jungs können halt auch kicken. Ne? Die kicken halt effektiv. Ne? Und der hat dann ein paar Kicks gekriegt, danach hat er halt quer in der Luft. Ne? Ist dann hingefallen. Kennen die dann auch nicht so. Ist man dann so eine, so ein Aha-Effekt, sondern du denkst, ah ja, okay, guck mal, das geht auch. Ist man dann schön. Ich finde das gut, wenn die so Crossover mal trainieren und gucken sich mal andere Dinge an und sagen so, ja, löppt, ne? Mhm. Das habe ich gut reingekriegt, das Ding, und die, nee, den habe ich nicht so gut. Das war nicht so geil. Also von daher, ne?
Alles richtig. Wir haben demnächst auch sogar noch Besuch hier. Pianeta hat sich
Francesco gemeldet. Pianeta.
Francesco Pianeta.
Also die meisten Leute sollten ihn tatsächlich kennen, weil der gute Francesco hat nämlich mal gegen Klitschko geboxt. Er hat viele gute Leute geboxt, aber Klitschko war hier in der Arena auf Schalke. Ein Riesenevent. Und da waren irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 Leute, 40.000 Leute. Mhm. Ne? Einfach mal so, das war dann so für alles am Publikum, was eben da ist. So Klitschko in seinem Prime, ich glaube Dr. Steelhammer, ne?
Hieß er so? Dr. Steelhammer?
Dr. Steelhammer. Vitali Klitschko. Ne?
Ist er nicht Dr. Weißt du,
der andere?
Dr. Hammer nur? Oder?
Nein, Dr. Steelhammer.
Dr. Steel, wow.
Weil er Dr. Vladimir.
Was wär dein Kampfname?
Mein Kampfname? Mein Boy.
Dr. Iro?
Captain Iro. Ach, hier kommt irgendwas Brutales oder so.
Mr. Hacker.
Ich hatte tatsächlich keinen Kampfnamen. Ich bin immer der Coach gewesen. Ja.
Pianeta. Francesco Pianeta muss man kennen, weil da sind wir aus Gelsenkirchen besonders stolz drauf.
Ja, ist ein Lokalpatrioten, ist ja klar.
Kommt aus Gelsenkirchen. Kommt sogar hier aus meinem Ort.
Ortsteil hier.
Ja.
Hier musste man
Straßen weiter.
Hier musste man Karate lernen, musste Bezirksweltmeister werden. Und
hat sich übrigens einer geschrieben, dass ich das nicht geschnallt hätte mit dem Bezirksweltmeister. Habe ich wirklich nicht, weil ich habe nur Bezirksmeister, und dann habe ich kurz nachgedacht, nee, Bezirksmeister war ich nicht. nee, aber ich habe mal so nachgedacht, ne?
Ja.
Gelsenkirchen hat ja nicht viel, aber hat schon einige große Sportler hervorgebracht.
Ey,
Fußball. Woran liegt das?
Woran liegt das?
Mhm.
Dann willst du raus aus dem Ghetto.
Ist es wirklich so?
Nein. Manche Leute haben Talent, und wenn das gefördert wird, dann kommt das eben so. Und Francesco Pianeta hat jetzt Glück gehabt auch. Ne? Das war gerade so im Prime des Boxens. Und du hast da einen guten Boxer, ne? Ein richtig feiner Junge auch, ein richtig feiner Kerl. Ne? Der Junge konnte boxen, das Problem war halt, ist dann so wahrscheinlich vielleicht nicht die richtigen Connection, nicht die richtigen Dings, oder ich glaube, bei Francesco kam er noch dazu, der ist auch schwer krank geworden, immer mal zwischendurch.
Oder weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, der hat zwischendurch schwer krank geworden, und so hat sich dann wieder zurückgekämpft, richtig. Der hat glaube ich, eine richtig, richtig gute, harte Geschichte. Ich freue mich drauf, dass der kommt.
Ja,
also richtig,
ich hatte gestern mit ihm telefoniert. Der boxt ja auch in Lippstadt. Der hat da eine eigene Schule in Lippstadt.
Genau, der hat in Lippstadt eine eigene Schule.
Und
sieht
sagte,
auch richtig gut aus, was der macht. Folgt der mal auf
Instagram.
Oldschool
warte mal. Pianeta Oldschool Boxing.
Genau.
Boxing, Oldschool Pianeta.
Hat gute Dinge. Der macht gute Trainingsvideos und so. Ich hätte auch mal Bock, mit dem zu trainieren.
Ja, kriegen wir bestimmt mit Sicherheit hin. Der hatte, wie gesagt, ich hatte gestern mit ihm telefoniert, und er sagte, dass er jetzt momentan die Woche über in Lippstadt ist, und jetzt am Wochenende sind wohl einige Veranstaltungen, Wettkämpfe von seinen Leuten, plus sein Sohn boxt jetzt auch, und da ist er so ein bisschen...
Und der ist auch richtig gut.
Ja?
Ich habe den an der Pratze gesehen.
Wie alt ist der?
Der müsste 14 sein, 15, schätze ich mal.
Schön.
Also ich bin echt schlecht im Alter schätzen, wirklich. Also ich sollte besser sein, aber...
In Wirklichkeit ist er vielleicht 10 oder so. Ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Nein, ist schon ein bisschen älter. Ist ein Teenager.
Ja, auf jeden Fall habe ich gestern mit ihm so ein bisschen telefoniert, und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, irgendwann in den nächsten kommenden Folgen, Wochen wird irgendwann mal hier Francesco Pianeta dann mit uns sitzen.
Wie gesagt, freue ich mich drauf.
Ja. Hast du ein paar gute Fragen für ihn?
Nee, suche ich mir aber raus. Ne?
Ja.
Mich interessiert diese ganze Geschichte mit diesen RTL-Boxen und
Klitschko.
Ja, nicht nur Klitschko, der hat ja auch ein paar andere Jungs noch geboxt und war auch, wie gesagt, war richtig gut. Hat manche Kämpfe unglücklich verloren, hätte er nicht gemusst oder so. Aber die Frage ist dann halt immer, da waren dann auch immer diese ganzen RTL-Trainer dann in der Ecke hier, so ein Uli Wegner oder irgendwas, oder wie sie alle hießen. Du trainierst ja, was viele ja nicht wussten, die trainieren ja nur in der Endwettkampfphase bei denen. Normalerweise trainieren die alle bei ihren Heimtrainern, ne? Und gehen dann dahin und trainieren mit einem anderen Trainer. Ich weiß nicht, ob das immer so glücklich ist. Keine Ahnung. Also... Da waren schon ein paar richtig gute, sind natürlich richtig gute Trainer, die haben auch das entsprechende Charisma und so und können damit, aber nicht jeder Trainer passt halt zu jedem Fighter halt, ne? Da war mal interessant zu wissen, was er dazu zu erzählen hat.
Ah, ich bin gespannt. Also ich habe auch ein paar Fragen, und macht auch einen guten Eindruck. Macht einen guten Eindruck, dass man mit ihm ein gutes Gespräch führen kann.
Ich glaube auch. Also, wie gesagt, das ist.
Chris, wir kommen zum Ende. Hast du eine Empfehlung?
Ich habe mir jetzt letztens hier eine Serie angefangen. Ne? Liebeskind heißt die. Liebeskind. Das ist so eine deutsche Miniserie. Es geht so um Kindesentführung und solchen Geschichten. Ganz, ganz krank.
Ach so, weil sie
also ein bisschen,
das hat sie jetzt angehört wie irgendwie so ein Schnulzenroman, Liebeskind.
Nein. Ich habe mir letztens eine Schnulze angeguckt, tatsächlich.
Ja. Hast du ja Gefühle gezeigt, ne?
Habe ich Gefühle gezeigt, aber alleine, ne? So eine ganze Kleenex-Packung daneben, ne? Die Bude sah aus, ne? Ja. Also Kleenex-Packung wegen der Tränen, nichts wegen was anderes, ne?
Ja, und kannst du empfehlen, oder was? Wo denn? Auf Netflix oder wo?
Netflix, ja.
Ich muss mal überlegen, ob ich eine Empfehlung habe. Ich habe letztens, ey. Weil ich komme jetzt gerade drauf, Video. Kennst du noch früher die Internetseite rotten.com?
Ja.
Sagt der das was?
Ja.
Da waren immer so heftige Videos und Fotos. Und
genau,
so.
Genau.
Und
gibt's dann?
Ich glaube, gibt's nicht mehr. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen geprägt. Und ab und zu bin ich auf der Suche nach irgendeinem Dreck. Ich weiß nicht warum. Einfach nur, um mal zu gucken,
so
um mal
Schwein,
wieder in die Realität zu kommen, dass ich denke, ah, guck mal, es geht doch anders. Und ich hatte einen Artikel gelesen über fünf Studenten aus Mexiko. Die wurden von dem mexikanischen Kartell aufgeknüpft.
Oh, das ist ein bisschen länger her schon, ne?
Das ist ein bisschen länger her. Und du siehst dieses Foto, wie die darauf knien zu fünft und haben dieses Panzertape um den Mund und gucken in die Kamera. Und dann steht dann, da ist das letzte Foto. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen, weil die sind in Mexiko, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil da sind wirklich viele Leute auf der Straße gewesen, Mexico City, und haben gesagt, jetzt reicht's, wir müssen irgendwie dem Ganzen Herr werden. Und diese fünf Studenten wurden dann umgebracht. Vor laufender Kamera von dem Kartell.
Toll.
Und ich kenne natürlich jemanden, der ja solche Videos besorgen kann. Und dann habe ich gesagt, ey, guck mal, ob du das Video findest.
Was kennst du denn für Typen?
Und dann habe ich das Video gekriegt und ich habe es nicht angeklickt. Und dann habe ich aber so nach 3-4 Tagen gesagt, ich muss einfach mal. Und ich sage dir jetzt ganz ehrlich, es ist an Perversion nicht zu übertreffen. Ich beschreibe kurz, also für die, die jetzt nicht wissen wollen, können jetzt schon ausschalten, kommt nicht mehr viel, oder einfach jetzt mal vorspulen. Also du siehst auf diesem Video erstmal diese Studenten, das sind Leute, die haben mit Drogen, so wie ich das jetzt im Artikel gelesen habe, gar nichts zu tun gehabt. Die haben, wurden einfach nur, um mal zu zeigen den Leuten, wir regieren hier. Ja, krank. Wurden einfach auf der Straße gekidnappt.
Voll krank.
Und dann sind das fünf Jungs, die im Alter von 15, 16, 17 waren.
Ach, hör auf.
Und die haben wohl in ihrer Hobbyzeit so ein bisschen Hip-Hop getanzt.
Mhm.
Und das Video gibt es in zwei Versionen. Und unter anderem ist eine Version, da spielen die ABBA Dancing Queen drüber.
Nee.
Ja. Und auf dem Video, in dem
Boah,
Video
Digga, ist
du,
das so aus dem Darknet irgend so ein Scheiß
nee,
so?
Nee, ist über Reddit, Chris hat auch schon. Und in dem Video,
ich kenn das alles nicht.
In dem Video
Angst.
Siehst du quasi, wie die sich gegenseitig verprügeln müssen. Ja. Also die der läuft mit dem Handy da die ganze Zeit rum und filmt die Leute. Und dann siehst du quasi wirklich, wie drei schon tot sind.
Nee.
Und der andere muss seinen besten Freund die ganze Zeit in die Fresse schlagen, aber richtig heftig. Und dann ein Messer nehmen und muss ihm lebendig den Kopf abschneiden, den
Nein.
Hals durchtrennen. Und dann wird der andere auch noch hingerichtet von dem Kartell. Und dieses Video wurde dann mit Aber Dancing Queen, während ich da drehe, ich bin da richtig am Zittern, ey. Das hat mich so mitgenommen, ne?
Alter, aber guckst du denn so Dreck an?
Ich weiß es auch nicht. Einfach nur mal um, weiß ich nicht.
Also wenn ihr Psychologe zuhört, wir brauchen Hilfe.
Nein, ich geil mich an sowas nicht auf, aber ich muss ab und zu mal so sehen, dass ich weiß nicht warum, so ein Reality-Check, um zu sehen, ey, es gibt Leute,
Brother,
die sind heftig drauf. Und das hat mich jetzt so ein paar Tage so ein bisschen, und jedes Mal, wenn ich jetzt Aber Dancing Queen höre, ne?
Ja, eben.
Erinnere ich mich an das scheiß Video, ne?
Voll scheiße. Mach doch sowas nicht. Hör auf mich
also
so
wirklich, wirklich heftig. Und aber dann, wenn ich mir das so angucke, ne, und du hörst dann diese Typen dann im Hintergrund auch noch lachen darüber, ne?
Wie verrot kann ein Mensch sein? Aber wie gesagt,
so,
das ist
wie pervers, wie fertig im Kopf musst du sein? Geht's noch schlimmer?
Nein, geht nicht schlimmer. Also Serienmörder vielleicht. Aber da sind da Typen, die sind da totale Soziopathen, die sind da komplett aus dem menschlichen Geschichte voll raus. Da kommt sowas von verrot, die kriegst du auch nicht mehr eingegliedert.
Ich hab angefangen, weil ich musste mir ab und zu, ich habe mir ab und zu so Videos angeguckt, weil ich mit den Jugendlichen so bestimmte, diese CCTV nachspiel. Das heißt, du hast so Überwachungskameras, wo du dann siehst, wo eine Frau wurde von hinten überfallen und so, worauf man achten soll. Und dann spielen wir die Sachen nach. Und dann sind aber dann Aufnahmen, wo jetzt keiner zu Schaden kommt oder keiner umgebracht wird. Aber du siehst halt, eine gewisse Gewalt ist da und ich denke mal, so ab einem gewissen Alter, so 16, 17, solltest man den Kindern schon näher bringen, dass du siehst, guck mal, so kann ein Überfall ablaufen. Ne? So kann, zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe ein Lieblingsvideo, in Anführungszeichen, da geht eine Frau, die blickt die ganze Zeit auf ihr Handy, geht im Dunkeln und da kommt ein Typ von hinten im Mataleon, 4 Sekunden und sie ist ausgenockt. Dann knallt ihm im Kopf auf den Boden, bupp, er nimmt ihr das Handy, rennt weg. Und dann siehst du unten die Zeit laufen, nach 11 Sekunden war sie wieder da.
Naja,
gut, so, und dann kommt ein Typ, hebt sie hoch und ab ins Haus rein. Und da denke ich mir so, das ist wichtig, den Jugendlichen zu zeigen. Und wir versuchen dann das so ein bisschen zu simulieren. Dass dann einer geht und dann kommt einer von hinten und dann versuchen schnell rauszukommen. Ne? Sie schwer machen, versuchen irgendwie aus dem
Griff von hinten, wenn hinten einer einen Würgegriff anwendet, ein Kerl bei einer Frau oder was, dann wird das ganz, ganz eng.
Ja.
Ganz, ganz eng.
Ja.
Weil das geht, du siehst, hast du selber gesagt, das geht sehr schnell. Ja. Also da muss schon reflexartig irgendwas passieren.
Und weißt du, was die Frau in dem Video reflexartig gemacht hat? Mit der einen Hand hat sie versucht, den Arm zu greifen und weißt du, was sie mit der anderen Hand gemacht hat?
Nee.
Das Handy noch weiter festgehalten.
Ja, das ist so ein Reflex, ne?
Das ist Reflex. Ja. Die hat die ganze Zeit das Handy festgehalten. Hier. Nur mit der einen Hand.
Ja. Und das ist das, was wir unseren Leuten immer sagen, größtmöglichen Hebel, ne? Ziehst nicht hier, ne, ziehst an der Hand. Nicht am Ellbogen.
Ja, aber wie gesagt, wenn ich so einen Typ hatte, der hatte die hoch, die kam mit den Füßen gar nicht
mehr. Gar nichts mehr. Dann machst du gar nichts mehr.
Ja, auf jeden Fall, das sind so Videos, die ich mir dann so zwischendurch für das Training angeguckt habe. Und dann kann es auch mal sein, dass ich so in so eine Kategorie abrutsche. Ich gucke mir aber sowas echt ungern an. Dann habe ich auch wieder für 5 Jahre Ruhe.
Ja, das ist auch gut so.
Ne? Also ist nicht so, dass ich jetzt jede Woche mir so ein Ding reinziehe.
Krass.
Aber ist wirklich Hardcore. Also ist schon schwere Kost.
Schwere Kost?
Ja.
Wie die Klitschko sagen, schwere Kost.
Schwere Kost.
Weißt du noch? Wir haben Blinis gebacken.
Kennst du noch die Klitschko-Werbung, wo er seine Frau zur Darmkrebsvorsorge schickt?
Nee.
Wenn du deine Frau liebst, dann schickst du sie zur Darmkrebsvorsorge. Ich sag, was? Wenn du deine Frau liebst?
Ja, klar.
Dann schickst du sie zu
ja, unter anderem.
Manche Werbungen sind echt unglücklich.
Macht eine Darmkrebsvorsorge, das ist schon ganz okay.
Ja, habe ich einmal gemacht. Reicht mir jetzt aber auch erstmal für ein paar
große
Jahre.
Große Hafenrundfahrt?
Tat echt weh.
Ja?
Ja. Hast du das schon mal gemacht?
Große Hafenrundfahrt? Nein, ich habe aber mal eine Darmspiegelung bekommen.
Eine Darmspiegelung ist Kindergarten.
Ja, war es wirklich.
Ja.
Das Schlimmste war, dieses Zeug zu saufen, um den ganzen Darm leer zu scheißen.
Ja, das ist ekelhaft, ne?
War widerlich.
Alle halbe Stunde musst du einen Liter trinken.
Richtig widerlich.
Und dann pinkelst du aus dem Arsch, ne?
Aber wirklich.
Machst du richtig?
Ein schöner Sommerregen.
Kommt richtig klare Flüssigkeit raus. Aber Hafenrundfahrt hast du noch nicht gemacht?
Habe ich noch nicht gemacht, ne?
Chris, du bist aber im Alter, da müsstest du jetzt mal langsam mal gucken.
Nö, muss ich gar nicht.
Habe ich schon mal erzählt von meiner Hafenrundfahrt?
Ja, hast du schon mal.
Habe ich schon mal, ne?
War das dieser Arzt, der sagte, ist ganz normal, dass man eine Erektion kriegt bei dieser Untersuchung? Nee.
Habe ich schon mal erzählt, oder?
Ja, du hast gesagt, du hast ihn gefragt, wo soll ich meine Hose hinlegen? Dann hat er gesagt, da vorne neben meine.
Klassiker. Nee. Ich hatte mir damals extra im Internet, so ist mein Kopf, so denke ich, so funktioniert mein Gehirn. Ich habe mir gedacht, ich muss das machen. Einmal nur so aus Prophylaxe. Und dann habe ich im Internet wirklich nach Leuten gegoogelt, um zu sehen, ob die irgendwo auf dem Foto sind mit schlanken Fingern. So. Und surprise, motherfuckers, das macht man heute gar nicht mehr mit dem Finger. Ja, es gibt da so wie so eine Art Dildos. Da wird ein Kondom drüber gezogen, mit ein bisschen Gleitgel. Und in diesem Dildo ist ein Ultraschall noch drin.
Nein.
Ja, und dann habe ich
auf gar keinen Fall hin.
Ey. Sorry, wenn ich das schon mal erzählt habe, aber ich erzähle das nochmal.
Komplett muss braucht.
Ich bin dahin und liege dann da und hatte auch schon leicht flattern und dann sagt er, auch ein Pole, ne? Alles gut, entspann dich mal. Ja, wie soll ich mich entspannen, wenn ich jetzt gleich weiß, was passiert? Sondern musst du dich so in so eine Löffelchenposition legen.
Nein.
Ja, und dann gucke ich auf das Fensterbrett und auf dem Fensterbrett steht ein Foto von einem Nachbarn, von meinem Vater.
Wie?
Auch ein Pole. Und dann sage ich so, wie? Woher kennt, ja, da ist ein, ne, den kenne ich und hier, der kommt auch ab und zu hier. Hat der da ein Foto von dem stehen? Und ich
hat der nachher auch ein Foto von dir da hingestellt? Nee.
Und ich gucke die ganze Zeit auf dieses Foto und auf jeden Fall hat er dann mir erklärt, also wie gesagt, das ist wie so ein dünner Dildo, jetzt keinen fetten Dildo, sondern Vibrator. Und der ist dann quasi mit Ultraschall versehen und dann wird sehr viel Gleitgel draufgeschmiert.
Ja, toll.
Und dann merkst du ganz leicht, es ist ziemlich kalt, dass er da sich annaht und dann sagt er, entspann dich. Und in dem Moment, wo er entspann dich gesagt hat, Chris.
Ziehst du zusammen.
Zieht der das Ding rein.
Nee, so mit, der Ding.
Ich habe noch nie in meinem Leben in der Arztpraxis laut geschrien, aber da habe ich wirklich richtig laut geschrien. Und dann hat er wirklich den Klassiker gemacht, ne, nicht drin rühren, nicht drin rühren. Helge Schneider kennt jeder noch, das Hörspiel, nicht drin rühren. Ey, der ging wirklich so im Uhrzeigersinn.
Nein.
Ey, und das waren Schmerzen. Das waren gefühlt eine halbe Stunde, aber es waren vielleicht 5 oder 10 Sekunden maximal. Und dann hat er wieder rausgezogen. Und dann kommst du dir wirklich vor, als wärst du... Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier hätte sagen sollen. Also, ich glaube, der piep ich jetzt einmal, ne?
Ein Piep da mal drüber.
Da hast du wirklich das Gefühl, boah, irgendwas... jetzt habe ich mich in der Ecke manövriert. Also, du fühlst dich nicht gut, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Und ich hatte 2 Tage wirklich Probleme mit dem Sitzen. Ne?
Nein.
Ja.
Und da sagst du, geh zum Arzt, lass das bei dir machen. Hast du einen Schatten?
Ja,
oder
weißt
du,
was er zu mir zum Schluss gesagt hat? Ja.
Schöner
das
hab Arsch.
Ich, das habe ich damals gemacht, als ich Anfang 40 war.
Ja.
Weil mir einer gesagt hat, ab 40 musst du mal zu... Nee, sagt er, ab 50. Also da habe ich noch ein paar Jahre noch mal Zeit. War nicht schön, nicht angenehm, sag ich dir jetzt.
Also ich war nur bei der Darmspiegelung, ne, weil ich auf der Toilette war.
Ja, aber da bist du ja weggeschossen, oder?
Ja, bist weggeschossen, ja, vielleicht. Ne?
Das ist geil.
Und dann war ich ja auch nur da, weil ich vorher zur Toilette war und ich bin aufgestanden und habe gedacht, da hat jemand ein Meerschweinchen geschreddert.
Ist
ja.
Übel.
Ja, ist wirklich übel.
Ist übel. Ja, er sagt, das ist aber auch normal, weil beim Rausziehen, ne, kommt ein bisschen... macht keinen Spaß. Das Gleiche ist mit Eier abtasten. Mache ich auch nicht gern. Hast du das schon mal machen lassen?
Nein, aber bunt war ich. Oder
wenn,
fand
der
ich
Urologe, wenn der Urologe mal testet, ob irgendwelche Knoten drin sind. Das machen sie einmal die Woche. Ich so, das mache ich nie einmal die Woche. Kannst du,
das mache ich jeden Tag?
Ja, nee, aber nicht so wie er. Richtig so Knickerbocker spielen.
Ja, ich mache das jeden Tag.
Ja, ansonsten Empfehlungen habe ich großartig keine mehr.
Ich das reicht jetzt, doch jetzt.
Ich habe jetzt...
was wir euch empfehlen können, ist Upstars Energy.
Upstars Energy. Ja. Chris hat schon... heute 2 Kaffee und dann noch hier 4, 5 Bonbons davon.
Ja, genau.
Die ganze Bude stinkt nach Spearmint. Es war wieder eine schöne Folge. Ein bisschen chaotisch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind nicht so richtig reingekommen.
Ja.
Aber weil auch nur uns, glaube ich, so ein bisschen die Themen gefehlt haben. Ne? So ein bisschen. Wir brauchen ein festes Thema, habe ich gemerkt.
Ja.
Wo wir uns so ein bisschen dran aufziehen, hochziehen können.
Man muss sagen, wir waren jetzt sehr spontan mit
diesem Podcast. War ziemlich spontan. Sonst hätten wir eigentlich...
Wenn euch nicht gefallen hat, ne, behaltet es für euch.
Ja, oder spult nochmal vor. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Zeit.
Ja.
Ne? Haut rein. Ciao.
Ciao.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter, für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter, und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.